Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Neben mir sitzt jetzt Gabriele Busse, meine Kollegin hier vom Radio. Und Gabriele, du warst beim Marsch nach Aleppo dabei. Wie hast du davon mitbekommen eigentlich, von diesem Civil March for Aleppo?
Ja, eigentlich, ich glaube, eine Woche bevor ich losgegangen bin. Ich habe abends beim Abspülen den Deutschlandfunk gehört. Darf ich gar nicht sagen, aber war so.
Doch.
Und ich habe die Frau, die das organisiert, sprechen hören, habe aber gedacht, es handelt sich um eine Sportveranstaltung, weil ich habe so mittendrin zugeschaltet und da meinte sie, ja, wir laufen pro Tag 20 Kilometer und das geht so 3 Monate lang. Und ich dachte, mein Gott, was ist denn das für ein Marathon? Und dann habe ich gehört, hä, die laufen nach Aleppo und ich dachte, was ist denn das? Und da habe ich erst begriffen, mein Gott, das ist eine Demo nach Aleppo und ich habe wirklich die Spülbürste fallen lassen und bin zum Computer gerannt. Weil ich das so, also mir war sofort klar, krass, da will ich mit.
Und dann hast du innerhalb von einer Woche...
Habe ich das organisiert und ich musste noch das ganze Zeug also kaufen, das ganze Outdoor-Kram. Ne? Also ich hatte jetzt nicht so eine, keine Ahnung, so ganz praktische kleine Dinge, eine echt fette Matte, um darauf zu schlafen. Also es ist ja einfach wirklich kalt draußen und so eine spezielle Hose, dass sie halt nicht nass wird und so Zeug. Und ja, da musste ich halt noch das organisieren und überhaupt noch meinen ganzen Terminplan organisieren, weil ich halt auch dachte, naja, wenn ich es packe, kann ich auch theoretisch sehr lange mitgehen und dazwischen halt mal kurz für ein paar Termine nach Hause nach Deutschland für ein paar kleinere Auftritte. Aber ich dachte schon, mal schauen, wie weit ich komme. Und ich war ab da total aufgeregt. Also es war wirklich, ich habe sie sprechen hören und dachte, boah, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Es war einfach so eine geniale Idee. Es klingt natürlich verrückt, aber es hat sofort dieses Gefühl von mir genommen, diese Lähmung und diese völlige Verzweiflung. Da habe ich auch erst gemerkt, wie sehr mich das schon über ein Jahr lang oder so belastet hat. Also ich konnte auch überhaupt keine Nachrichten mehr anschauen. Da kamen immer auch die Bilder und dann immer diese verletzten Kinder, die man ja dann wirklich auch in den Medien gesehen hat. Und das, ich konnte das überhaupt nicht mehr anschauen. Und das war mir eigentlich ab dem Moment erst richtig bewusst, wie persönlich schlimm das auch für mich offenbar war. Ich habe es halt immer verdrängt und es war wie im Moment der Erleichterung, dass ich wusste, boah, ich kann zwar irgendwas vermutlich komplett Sinnloses machen, aber ich kann was machen. Also es war für mich einfach psychologisch, glaube ich, auch wichtig und ich, ja, geniale Idee. Ist für mich eine Art von politischer Kunst.
Eine Demo, die 3,5 Monate dauern soll. Am 26. Dezember ging es los in Berlin. Da bist du hingefahren?
Ja, bin ich hingefahren.
Wie war die Stimmung dort?
Ja, kann man gar nicht, kann man schwer beschreiben. Zugleich sehr ruhig irgendwie, also dafür, dass wir doch recht viele waren. Es sind ja 400 Leute losgegangen und immer wenn jemand am Mikrofon zur Eröffnungsrede gesprochen hat, waren alle Mucksmäuschen still. Ich glaube, es waren alle wahnsinnig freudig und total optimistisch. Also ich habe auch ganz viele Interviews gemacht mit Leuten und die waren eigentlich, ja, einfach fröhlich gut drauf, alle waren froh, irgendwas tun zu können, alle waren neugierig aufeinander, also es war irgendwie schön. Ja.
Und dann ging's los. Wie ging's dir dabei?
Mir ging's so schlecht. Nein, mir ging's körperlich so schlecht. Also ich habe ja gedacht, ich bin irgendwie einigermaßen sportlich, ich gehe zweimal die Woche schwimmen und wird schon irgendwie passen, aber es passt nicht irgendwie schon. Es passt nicht irgendwie schon. Also man muss schon, wenn man so eine Riesentour macht, das trainieren. Und ich war auch einfach, ich bin halt ganz leicht und so klein und mein Rucksack wog fast die Hälfte von mir. Der wog am Anfang 24 Kilo. Und ich wiege halt gerade mal, ich weiß nicht, vielleicht knapp 50 oder so. Es ist einfach, es geht nicht. Man kann nicht die Hälfte von seinem Körpergewicht tragen. Dann habe ich schon ganz am Anfang einfach mal 5 Kilo weg. Ich hatte wirklich ernsthaft 5 Kilo Essen dabei, weil es ja in Berlin nichts gibt. Gleich am Anfang 5 Kilo weg, ja. Und aber es war immer noch zu schwer und wirklich mit 20 Kilo auf dem Rücken. Und wir sind am Anfang, die erste Etappe war so 16 Kilometer gelaufen und es klingt jetzt nicht viel, aber ich war im Eimer. Ich war echt nach einer Stunde im Eimer und dann ist man ständig so von Fernsehteams irgendwie angesprochen worden. Und das Blöde war, ich bin so oft von Fernsehteams angesprochen worden, weil ich glaube, ich hatte den größten Rucksack von allen. Deswegen bin ich ständig aufgehalten worden und dann hatte ich das Problem, dass ich mit dem Rucksack wieder die anderen einholen musste. Ich glaube, ich bin die Hälfte der Strecke wirklich gerannt, weil ich immer dann wieder hinten dran war. Und es war, ich habe am ersten Tag furchtbar gelitten. Also da habe ich echt gedacht, mein Gott, also not born for this, ja. Aber es war dann auch so toll, dann nachdem die anderen so gemerkt haben, okay, die Frau da hinten hat Probleme. Da war dann einer, den ich nicht kannte natürlich, aus Polen, der mir wortlos mein Zeug abgenommen hat. Er hat es mir vom Rücken genommen, weil ich habe mich halt gewehrt. Ich dachte, natürlich müssen wir alle unser Kreuz selber tragen. Und er hat es mir wirklich vom Rücken genommen und sich angezogen. Und wir konnten uns noch nicht mal gescheit unterhalten. Und so waren die Leute. Und so war ständig. Und auch, ich meine, 400 Leute, ja, und die zusammen losgehen. Und alle haben mir ständig geschaut, wie geht's den anderen. Und ich kannte ja niemanden. Es war echt toll. Also so von der Stimmung her war es super. Und ich war auch einfach fröhlich, dabei sein zu können. Aber körperlich war es nichts. Wobei ich sagen muss, ich bin halt mit Fieber losgelaufen. Das war vielleicht schon mal keine so tolle Idee. Ich bin am Tag zuvor krank geworden, wollte es aber unbedingt machen, weil es für mich so ein historisches Ereignis war. Und ich dachte, ach komm, schlepp dich hin im Zug, das packst du schon irgendwie. Und es war natürlich dann zu viel, also mit Fieber und dann noch so eine körperliche, naja gut. Aber sonst, also psychologisch großartig, körperlich, ja, muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Wobei es den anderen nicht so schwer fiel wie mir, muss ich sagen. Die waren nicht so.
Aber du hast die Stimmung aufgesogen, du hast den Moment miterlebt und begleitest die Leute jetzt dann quasi ideell.
Ich begleite sie ideell und ich hoffe auch, also ich bin leider dann auch sehr krank zurückgekommen, also man darf sich halt mit einer Erkältung nicht überlasten. Jetzt muss ich erst noch mal ein paar Wochen warten, bis ich mich regeneriert habe, aber ich liebäugle mit dem Gedanken, tatsächlich noch mal in Wien dazu zu stoßen, auch weil man da einfach wirklich mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommt. Also ich bin in Deutschland dann, also wir sind ja durch Gegenden gelaufen, die wirklich von Nazis wirklich heimgesucht werden und wurden. In Zossen zum Beispiel, das ist wirklich ein Ort, wo ständig Anschläge verübt wurden. Und dort hatte ich dann auch die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die den Marsch so von außen beobachtet haben. Und auch mit AfDlern zum Beispiel, ja. Also mit so ganz verschiedenen politischen Gesinnungen. Und das war einfach irre spannend. Und tatsächlich, also ich bin da mit der AfD von Zossen auch einen Kaffee trinken gegangen dann, ja, weil ich die erst total doof fand. Und dann dachte ich, warum sind die eigentlich so? Und dann stellte sich raus, die sind nicht doof. Die haben einfach kein Geld. Die können sich noch nicht mal die Zähne machen lassen. Und die sollten eigentlich nicht gegen Flüchtlinge protestieren, sondern für mehr Hartz IV. Ja, und wir haben es dann so halt so verständigt und die haben dann auch wirklich verstanden, warum wir laufen. Also die haben wirklich eine Gegendemo gegen uns organisiert. Und eigentlich fanden die es natürlich blöd, dass es eine Gegendemo gibt, aber ich fand es eigentlich auch spannend oder ich fand es gut eigentlich, klingt es doof, aber ich fand es gut, dass die sich ausdrücken überhaupt, weil wir auf die Art mit denen in Kontakt kamen. Und dann stellte sich raus, als man denen so zugehört hat, die waren zu mir dann wirklich völlig okay und ich habe halt denen erklärt, warum wir das machen und warum ich dabei bin und nach haben sich eigentlich, muss ich sagen, alle Unterschiede aufgelöst. Also jetzt gar nicht, dass ich AfD-mäßig wurde, sondern die AfD hat verstanden, warum ich das mache und die AfD hat dann auch ihr Parteiprogramm verstanden, weil die gar nicht wussten, was drin stand. Ich meine, die haben ja einfach kein Parteiprogramm, das irgendwie Hartz IV-freundlich wäre oder ganz im Gegenteil. Ja, und es ist einfach wirklich, ja, es waren wirklich ganz arme Leute, kann man glaube ich so sagen. Ja, und dann habe ich ihnen nochmal das Parteiprogramm der Linken auseinanderklamüsert. Das war dann einfach, es war irgendwie spannend und auch sehr lustig. Also wir haben auch viel gelacht und das ging mir auf dem ganzen Weg, so dass man sich, eigentlich habe ich mich die ganze Zeit auf dem Weg unterhalten, auch mit den anderen Leuten aus der Demo, woher die kamen. Die kamen aus Brasilien, aus Japan, ganz viele aus Polen, aus England. Und ich habe natürlich jeden gefragt, warum bist du dabei? Ja, und da, ne, ich habe wirklich, ich glaube, ich habe nicht eine Minute nicht gequasselt. Es war einfach irre und man muss echt sagen, da war kein einziger blöder Mensch dabei sozusagen. Ich dachte ja, da gehen viele Spinner mit irgendwie. Ja. Also denkt man ja. Ich meine, Entschuldigung, wer geht schon von Berlin nach Aleppo? Aber also, ich habe da eigentlich nur wahnsinnig, wie soll ich sagen, kluge, nette und vor allem empathische Menschen kennengelernt. Und das war schon bei so Kleinigkeiten. Ach so, falls du eine Frage hast, frag ruhig.
Nee, ich höre fasziniert zu.
Ich bin so begeistert, merke ich gerade erst, wie toll das war. Ich habe ja irgendwie danach jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, weil auch jetzt keiner so genau nachgefragt hat, ja. Was ich so wahnsinnig toll fand, war, dass die Leute auch an den Unterkünften, also wir haben ja in so großen Turnhallen immer geschlafen, da gab es halt nicht so viele Toiletten natürlich, ja, also die sind natürlich nicht für jetzt 200 Leute ausgelegt oder für 120 und wir waren an dem ersten Abend eben 120 Leute, die in der Turnhalle übernachtet haben zum Beispiel, da gab es glaube ich nur drei Toiletten für Frauen, vier und die Leute waren so rücksichtsvoll miteinander. Man hat gefragt, ist es bei dir dringender als bei mir? Ja, so Sachen. Ist doch so süß. Ich habe echt gedacht, es gibt ein Hauen und Stechen ums Bad, um die Toiletten, um den Kaffee morgens, um das heiße Wasser, ne? Aber alle wirklich haben geschaut, dass es auch den anderen gut geht. Und es war auch sehr ruhig in der Turnhalle. Ich habe gedacht, ich kann bestimmt überhaupt nicht schlafen. Aber ich kann es dir nicht sagen. Also das war das, was mich am meisten überrascht hat, wie nett Menschen sein können. Und diese ganze Diskussionskultur eigentlich auch. Also es gab gleich am ersten Tag halt Differenzen, weil eigentlich sollten wir mit gar keiner Flagge laufen, beziehungsweise eben nur mit der Friedensflagge, mit der weißen Flagge. Und dann stellte sich halt am ersten Tag raus, dass eine größere Gruppe aus Syrien unbedingt mit der Flagge der syrischen Revolution laufen wollte. Und eigentlich steht es auch im Manifest drin, es gibt keine Flaggen. Und die Anna Albot, die das organisiert, die hat sich aber tatsächlich nicht nur auf diese Diskussion eingelassen, die wollte es tatsächlich wissen. Und diese Menschen aus Syrien haben dann unglaublich lange und viel mit uns diskutiert und vor allem erzählt von ihrer Lage in Syrien, was ich ja so auch noch nie gehört habe. Und ich habe wirklich gesehen, die Anna Albot war nach diesen 16 Kilometern Marsch, mit ihren zwei kleinen Kindern übrigens, zum Umfallen müde. Also die saß da und ihr sind immer wieder die Augen zugefallen und wir saßen wirklich zu 100 in der Turnhalle. Und es war ja irgendwie 10 Uhr abends. Wir waren so unglaublich müde. Und wir haben noch weitere 4 Stunden diskutiert. Und die Anna Albot war einfach so geduldig. Die hat nicht gesagt, ich bin müde und das machen wir jetzt so, weil ich das so will. Und weil es da drin steht. Sondern sie hat gesagt, okay, it's a process. Also es ist ein Prozess. Und wir sind hier alle Teil von dem Markt. Und jetzt schauen wir, dass wir zu einem Konsens kommen. Und ich war so überrascht. Ich dachte, boah, das ist das Paradies. Ja, so muss es sein. Und das war einfach großartig, ja. Und wir kamen dann zu keinem Konsens, aber wir sind wirklich währenddessen eingeschlafen. Also ich bin dann auch währenddessen eingeschlafen. Ich bin immer mal wieder kurz aufgewacht, habe Notizen gemacht von dem, was ich gehört habe, bin dann wieder weggepennt, ja. Wirklich angezogen und ohne Zähne putzen habe ich dann wirklich bis zum nächsten Morgen gepennt. Es war einfach, also ich habe noch nie so lange diskutiert, bis man schläft. Und es war dann alle folgenden Nächte so. Und ich fand es aber irgendwie gut. Es war natürlich sehr anstrengend. Aber so muss es sein. Und ich fand es halt irre, dass der Frieden, ja, den man sozusagen, also es klingt ja so, als wolle man den Frieden nach Aleppo bringen. Das geht natürlich nicht. Das ist ja so diese Hippie-Idee so ein bisschen. Ich meine, ist natürlich toll, aber ich dachte, okay, wie soll das gehen? Und da ist mir klar geworden, aha, so geht das. Also man lernt innerhalb von so einer Gruppe eine Art von Friedenskommunikation erstmal aufzubauen. Da habe ich echt gemerkt, wow, also viel gelernt. Ich hätte es echt anders gemacht. Also ich dachte nur noch, die könnte doch mal sagen, wir laufen ohne Flagge fertig und wir gehen jetzt schlafen. Aber hat sie nicht. Und das fand ich halt großartig. Und so war sie halt auch immer, bei egal welcher Frage, sich für jeden interessiert. Ganz egal, was er zu sagen hat.
Was gab es sonst noch für Auseinandersetzungen? Worüber habt ihr sonst noch diskutiert?
Ja, das war eben diese Grundfrage. Da haben wir wirklich 2 Nächte darüber diskutiert, über die Flaggenfrage und eben auch, wie es den Menschen aus Syrien denn jetzt damit geht, wenn wir die Flagge ablehnen. Also klingt das hier eine ganz einfache Frage, aber es war irre komplex. Und dann hatten wir noch, das war tatsächlich ein bisschen krass, wir hatten einen rechten Journalisten bei uns, der hatte sich eingeschlichen. Also das war immer so, wir hatten ständig Radioreporter, Fernsehteams, andere kleine Journalisten, so wie mich beispielsweise von irgendeinem freien Sender und kleine Medien und so weiter, ja. Und wir waren schon so dran gewöhnt, dass uns ständig alle Leute filmen oder auch eine Frau, die einen Kinofilm draus macht sogar, war auch da. Und immer, wenn halt abends die Diskussionen waren, waren wirklich immer 5 Kameras so im Saal, ja. Und wir haben es schon alle gar nicht mehr gemerkt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ihn auch keiner gefragt hat, wer bist du eigentlich? Und eigentlich haben die Medien sich jeden Abend halt vorgestellt, halt wer ja jetzt neu dazukam, hat sich eben vorgestellt, ich mache das und das. Und uns ist nicht aufgefallen, dass er sich nicht vorgestellt hatte. Und er hat halt mit manchen von uns Interviews gemacht, hat sich offenbar auch denen nicht vorgestellt und er hat auch abends unsere Diskussionen mitgefilmt. Und dann stellte sich raus, okay, der ist rechts. Der hat eine richtig krasse rechte Plattform, so einen Kanal auf YouTube und islamophob, homophob. Ja, und das war dann die Frage, was macht man mit dem? Als ich das erfahren habe, ich neige nicht zur Gewalt, aber ich kann dir nicht sagen, wie sauer ich war. Und die Anna Albot, die hat uns das eben dann an dem einen Morgen gesagt, bevor wir losgegangen sind, in einem großen Kreis, hat sie ganz freundlich gesagt, also entschuldigt mal, ich habe hier was zu sagen, wir haben ja diesen Typen sozusagen bei uns, schaut euch doch einfach mal die Plattform an. Und dann entscheiden wir das. Aber sie hat nicht gesagt, das ist ein Rechter, den schließe ich sofort aus und tschüss. Also das war mein Impuls. Ich dachte so, Junge, du gehst nach Hause, jetzt, das war's, ja. Aber sie war total freundlich und hat gesagt, ja, und dann entscheiden wir das heute Abend, wenn ihr das angeschaut habt. Ich dachte, boah, gibt's ja nicht, schon wieder was gelernt. Und so, so hatten wir dann irgendwie ständig was zu diskutieren.
Und der ist dann aber auch gegangen?
Der ist gegangen, wobei das dann der Abend war, wo ich dann ausgeschieden bin. Also ich habe halt immer mehr Fieber bekommen so über die Tage und auch gemerkt, ich kann meinen Rucksack nicht mehr tragen. Und ja, also stellt sich dann tatsächlich raus, dass ich eine Herzmuskelentzündung bekommen habe, was man halt erst nicht merkt. Und ja, die hat man dann jetzt leider 2-3 Monate dauert das, bis das ausgeheilt ist. Und man merkt es eben auch nicht. Es ist nicht so, dass das Herz weh tut, sondern man ist halt einfach im Eimer so. Und leider habe ich dann diese Diskussion nicht mehr mitbekommen. Also diese Enddiskussion dann mit diesem rechten Journalisten. Aber ja, ich glaube, ich könnte Jahre darüber erzählen. Also jetzt nicht nur irgendwie über diesen Marsch, sondern vor allem die Diskussion abends. Und soweit ich das über Facebook mitverfolgt habe, ging das so ziemlich jeden Abend so weiter. Klar, weil ja auch ständig neue Leute dazustoßen, andere gehen. Und ja, und was ich so toll fand, also es gab auch Menschen, die aus Syrien geflüchtet waren, die dann immer mal wieder aus dem jeweiligen Ort zu uns gestoßen sind, aus der Asylunterkunft und die uns Sachen gebracht haben, ja, die uns was vorgespielt haben wie heißt jetzt dieses Instrument, diese arabische Laute?
Wie saß?
Ja, danke, ja. Und da kam halt extra einer aus einer Asylunterkunft mit seiner Laute an und hat uns zum Frühstück was vorgespielt, einfach damit wir es schön haben, so Sachen, also.
Also es war auch, der Austausch stand, war groß geschrieben und es waren eben nicht nur die Friedensaktivisten quasi, die sich das leisten können, sondern die Mischung der Gruppe. Was hast du sonst noch so das Gefühl gehabt, waren da für Leute dabei? Also der Hintergrund, wenn du sagst, es war sehr international, Hintergrund quasi ja von deren Lebensentwürfen, aber auch von der Motivation. Du hast ja gesagt, du hast alle gefragt.
Ja, also die Motivation war immer, jetzt ganz, wenn man es auf das Einfachste runterbricht, ich möchte gern was für andere Menschen tun und ich halte die Bilder nicht mehr aus. Also alle haben gesagt, es ist einfach nur verrückt, nichts zu tun. So. Und von der Lebenssituation, ich war überrascht, dass die meisten, die ich so traf, schon irgendwie berufstätig waren. Ja, und die haben dann meistens ihre Ferien dafür hergenommen. Und du, können wir mal kurz eine Datei hier abspielen?
Klar, sag mir, wo sie liegt.
Unter Forum KG.
Finde ich. Erzähl weiter.
Oder soll ich sie mal kurz suchen? Hier Kulturforum, dann neue Dateien Januar 17.
Jo.
Und, oh, jetzt kommen einige. Und jetzt Aleppo, ja natürlich. Das ist der Stefan, der ist so großartig. Also das müssen wir mal kurz anspielen vielleicht.
Also tatsächlich nehmt ihr jetzt eure Ferien her, um hier dabei zu sein?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Ist für dich so selbstverständlich?
Ja, aber ich meine, was ist, wie kann man besser seine Freizeit einsetzen als für andere Menschen?
Nur ganz kurz, aber ist doch genial. Ja, natürlich. Und so haben mir viele geantwortet mit so einer Selbstverständlichkeit. Ja, ist doch klar, dass man damit geht. Was soll ich denn sonst tun? Ja, und eben ganz viele, die ihre Ferien hernehmen, Schüler, Studenten, aber auch Leute mit, die Familie eigentlich haben, dann ein paar Selbstständige, die das dann tatsächlich die ganze Zeit über mitgehen, die eine Firma irgendwie haben und das dann irgendwie anders deichseln. Also, und auch wirklich alles eigentlich Leute, die sich das erst irgendwie so einrichten mussten. Es war jetzt keiner da, der gesagt hat, ich habe so viel Geld und so viel Zeit, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja.
Inzwischen ist es Tag 29. Sie sind irgendwo in Mazedonien, glaube ich.
Nein. Sie sind
in Tschechien.
Sie sind genau in der Mitte zwischen Prag und Österreich. Also kommen am 1. Februar in Österreich an. Und also die Bilder von Prag, ich sehe es ja gerade nur auf Facebook, sahen großartig aus, auch wieder mit ganz, ganz vielen Leuten, die da noch zugestoßen sind. Und es ist irre kalt, ja. Und also mir ist nur aufgefallen, beim Marschieren ist einem nicht kalt, naturgemäß so. Aber ich denke dann schon, weiß nicht, wenn man mal so kurz rausgeht oder wenn man mal zum Stehen kommt, eine Pause macht, dann wird einem schon sehr schnell kalt. Und jetzt gerade übernachten sie in Zelten. Also wir hatten ja immer Turnhallen, netterweise. Was ich übrigens großartig fand von den Städten und den Schulen, dass sie uns das so angeboten haben. Aber jetzt schlafen sie in großen Zelten, in dem man tatsächlich auch irgendwie eine Heizung aufgestellt hat, also so ganz große Mannschaftszelten. Aber ja, es ist bestimmt auch eine körperliche, wie soll ich sagen, Anstrengung. Ja.
Du warst knapp eine Woche dabei und hattest...
Nee, 4 Tage, ja, muss
ja,
ich sagen.
Also ist trotzdem fast eine Woche. Kann man so Pi mal Daumen machen. Und es hat dich jetzt schon so, ne, so wie du sprudelst auch, ne, was hat es sonst da alles mit dir gemacht?
Ich kam, ich muss sagen, hätte ich nie gedacht, ich kam auf irgendeine Art anders nach Hause. Also erstens viel fröhlicher, weil ich gesehen habe, es gibt tolle Menschen mit irre guten Ideen. Und das ist eine der verrücktesten Ideen, die ich je gehört habe, von Berlin nach Aleppo zu laufen. Und die Anna macht das einfach. Und ich habe echt gewusst, man kann Ideen einfach umsetzen. Ja. Auch du, können wir das mit dem Foto, weißt du, weil mich das jetzt so ablenkt.
Ja.
Es ist einfach großartig zu wissen, man kann Ideen umsetzen. Wie verrückt sie auch erstmal klingen mögen, man kann es machen. Und das ändert eigentlich mein ganzes Lebensgefühl. Also klingt das total doof, aber es ist tatsächlich so. Und erstens mal bin ich seitdem viel fröhlicher. Ich bin auch fröhlicher, weil ich nicht mehr diesen völligen Pessimismus habe, den ich sonst hatte, dass die meisten Menschen natürlich außer mir total irgendwie doof sind. Sondern es gab da irre viele total nette, empathische, kluge Menschen, von denen ich wirklich jeden Tag auch viel gelernt habe. Und allein das hat mir ein ganz schönes Gefühl verschafft. Und ganz konkrete Dinge. Ich habe beim Laufen auch viel Zeit gehabt, so ein bisschen nachzudenken. Und das, was ich die ganze Zeit dachte, ist, wie schade, dass kein Hund neben mir läuft. Ja. Und dann dachte ich, okay, falls ich nochmal zu dem Marsch dazustoße, wäre es doch schön, wenn ich irgendwo einen armen Hund retten würde aus einem Tierheim oder einer Tötungsstation. Und dann kann der auch nochmal ein paar Schritte mitlaufen. Und dann habe ich den kleinen Hund vielleicht gerettet. Ja. Und tatsächlich habe ich mir jetzt vor 2 Tagen einen kleinen Hund aus einer spanischen Tötung geholt. Und den hätte ich nicht, wenn ich nicht bei dem Marsch dabei gewesen wäre. Ist mir einfach auch klar geworden. Also ich will mehr, also klingt jetzt ganz pathetisch, aber ich will mehr Gutes tun, weil es offenbar sehr einfach ist. Ich meine, es ist ja sehr schwierig, von Berlin nach Aleppo zu laufen. Aber so für meine Verhältnisse ist es relativ einfach, zumindest für mich, einen kleinen Hund zu holen oder dem vielleicht sogar das Leben zu retten. Und ich war jetzt seitdem auch immer dienstags beim Asylzentrum in Tübingen und habe angefangen, einem syrischen Studenten mit seinen Deutschübungen zu helfen. Also ich korrigiere eben die Deutschaufsätze und er versucht, seine Prüfung zu machen fürs Medizinstudium hier in Deutschland. Und da helfe ich ihm dabei. Also es hat sich irgendwie viel geändert und fühlt sich toll an. 4 Tage mitgelaufen. Also wer auch immer noch mal in Österreich mitlaufen mag, ich finde, es ist ein historisches Ereignis, aber für mich ist es auch in meinem Lebenslauf, klingt es doof, aber ist so irgendwie historisch, weil es auf einen Schlag so viel in meinem Lebensgefühl geändert hat und auch in dem, was ich tue oder versuche zu tun.
Ein einschneidendes Erlebnis, der Civil March for Aleppo. Man kann im Netz schauen, wo sie gerade sind und eben auch, wer Lust hat, da dazu zu stoßen, das geht noch eine Weile, civilmarch.org, da sind die ganzen Daten. Du hast gesagt, es gibt ein eigenes Manifest. Das klingt so jetzt wieder auch nach Kommunismus. Und aber was steht da alles noch drin? Ist das so ein großes Regelwerk dann
Nein,
oder?
Nein, das ist eigentlich eher so ganz allgemein. Es ist auch einfach ganz kurz gehalten. Es ist eine knappe DIN A4-Seite. Da stehen überhaupt keine Regeln drin. Ja, da steht nur drin, wir repräsentieren keine bestimmte politische Partei oder Organisation. Wir werden nur weiße Flaggen tragen. Also auch die Flaggen sind jetzt übrigens auf dem Weg weggefallen sozusagen, weil die ja auch eine politische Bedeutung haben können im Sinn von, wir geben auf. Ja, kann ja auch ein Kapitulationszeichen sein. Das war eben auch ein Diskussions Punkt. Also wir haben dann die weißen Flaggen auch weggelassen. Also wir werden weiße Flaggen tragen, um der Welt unsere Nachricht mitzuteilen. Dieser Krieg muss enden. So. Ja. Also es ist halt in diesem sehr allgemeinen Ton und eben wo der Weg lang führt und so.
Die umgekehrte
Flüchtlingsroute, tatsächlich. Und daran sieht man auch mal, ich meine, es gibt jetzt nicht viele Menschen, die jetzt tatsächlich diesen gesamten Weg laufen müssen, sozusagen. Aber auch ganz viele, die ich traf, sind weite Strecken gelaufen, tatsächlich. Und wenn man auch mal nur 15 Kilometer läuft einen Tag, dann weiß man, wie viel das ist. Und es ist, ich meine, ich bin auf Menschen da getroffen, die sind irgendwie 2 Wochen gelaufen und dann auch mit fast nichts auf dem Leib. Und ich meine, es ist ja schon für mich anstrengend mit meiner tollen Outdoor-Hose und Outdoor-Jacke und fette Matte. Ist ja schon für mich sau anstrengend zu laufen, obwohl ich gut ausgerüstet bin. Und wie ist es erst für die? Und für die auch noch diese Ungewissheit, dass sie gar nicht wissen, ja, kommen sie jetzt dann überhaupt an die Grenze oder darüber hinaus oder wie geht's weiter? Also das ist ja auch psychologisch gar nicht vergleichbar. Aber allein, sag ich mal, diese bisschen körperliche Anstrengung, die ich da hatte, hat mir schon echt gezeigt, ich will nicht, dass es irgendjemandem so geht. Ja.
Und naja, so ganz sicher ist die Route sicher in die andere Richtung jetzt auch nicht. Was denkst du, was kann da
Türkei
noch alles passieren? Eben, Mazedonien war ja auch immer eher ein bisschen ein Negativbeispiel. Griechenland Türkei und dann nach Syrien. Was kann da alles noch passieren?
Ja, also keine Ahnung. Aber die haben es auch selber gesagt, dass sie nicht wissen, sozusagen, was auf sie zukommt. Und also sie gehen nur durch, auch durch die Türkei, wenn niemand gefährdet wird. Aber sie versuchen eben vorher über diplomatische Beziehungen und Wege das zu klären, dass sie durch dürfen. Aber ich wäre mir auch nicht sicher, wenn man dann gesagt bekommt, ja, man darf durch, ob man da nicht doch im schlimmsten Fall eingesperrt wird. Ja, keine Ahnung. Also davor hätte ich auch tatsächlich Angst gehabt. Ja, ich hätte Angst gehabt vor der Türkei gerade. Zu Recht, denke ich. Und wie das da wird, also ich hoffe tatsächlich, dass sie halt wirklich niemanden gefährden. Das haben sie aber auch ganz klar gesagt, dass sie wirklich niemanden auch nur ansatzweise gefährden wollen. Aber eben auch das ist jetzt einfach ein Weg, um überhaupt eben auf diese Themen aufmerksam zu machen. Auch auf das Thema Türkei. Da gibt es noch ganz viel, was wohl geklärt werden muss. Auch sogar auf den ganz hohen Ebenen. Ja, mit der Regierung und so, also dürfen wir da durch. Also toll, dass auch dieses Thema damit zwangsläufig angesprochen wird.
Der Marsch nach Aleppo wird uns hier noch eine Weile beschäftigen. Du bist am Mittwoch nochmal im Infomagazin, redest darüber vielleicht auch bei den Newcomer News mit den Geflüchteten, die hier auf Sendung gehen. Vielen Dank, Gabriele, ja, für diese offenen Worte.
Danke dir, dass ich da sein durfte. Entschuldigung, dass ich so viel geredet habe.
Nein, dafür ist diese Sendung ist dafür. Gab viel Musik auch schon.
Ja, gut, und ich danke dir.
Ja, also immer wieder, wenn du, falls du nochmal hingehst, ne, und auch mit den Aufnahmen, die du gerade noch bearbeitest, all das werden wir hier auch weiter begleiten und auch als Thema aufbereiten. Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12, in der Wiederholung dann nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh. Dieses Interview und alle weiteren Wortbeiträge gibt's nachzuhören in der Mediathek unter wüste-welle.de und dann auch nochmal zum Download als extra Beitrag.